Yo, Jigo, ich habe jetzt die Folge gehört. Sehr schön, war echt witzig. An manchen Stellen dachte ich mir, mutig so viel über, so sehr den Fokus auf Ausscheidungen zu legen. Aber ist ja deine Entscheidung gewesen, ist ja dein Recht, dein gutes Recht. Und bei der Gelegenheit wollte ich dann auch gleich mal einen Nachtrag liefern, hier aus Kambodscha, wo eben auch dieses Problem herrscht. Da gibt es nämlich kein Bidet, sondern einen Schlauch, der befestigt ist an der Wand mit einer Düse, mit der man sich dann abspritzt. Und da möchte ich jetzt auch mal die Frage in den Raum werfen. Ist das denn wirklich ausreichend, wenn der Wasserdruck nicht gleich 4 Bar mindestens ist? Weil ansonsten ist das nur so ein bisschen Geplätscher. Weiß aber nicht, ob das wirklich hilft und ausreicht. Und anderer Fun Fact zu der ganzen Geschichte: Die ganzen Rohre hier sind auch gar nicht dafür gemacht, dass man Toilettenpapier da reinwirft. Es gibt zwar Toilettenpapier für alle Westerner, aber das ist nicht erlaubt, das da reinzuwerfen, weil die Rohre sehr, sehr dünn sind, damit keine Schlangen und so da durchkriechen können. Wie mir schon passiert ist übrigens, also ein Frosch. Man macht die. Mach das Klo auf und auf einmal sitzt da so ein fetter Frosch drin und du machst dir dann erstmal richtig in die Hose, weil du halt nicht damit rechnest. Auch wenn es nur ein Frosch ist, der macht natürlich nichts, aber naja, guck dich dann erstmal blöd an. Ja, deswegen sind die Rohre eigentlich dünn gemacht, damit da kein Getier durchkriecht und dich von unten in den Anus beißt. Aber ja, genau, das wollte ich mal hier beitragen zu der ganzen Geschichte. Ansonsten Küsschen aufs Nüsschen und mach weiter so. Bin gespannt, was da noch so kommt, ne? Liebe Grüße aus Phnom Penh. Ja, haust du rein, ne?
Hallo und Servus, liebe Freunde der gepflegten Hörmuschelunterhaltung. Was nun folgt, ist eine weitere Sendung des intellektuellen Lausbubenkollektivs Küchenphilosophie mit dem Jirko und dem Jonas. Also hört's jetzt gut zu und passt auf, sonst geht sie das nicht aus. Viel Spaß!
Gesehen.
Das war eine Katastrophe. Also so von der Pause haben die einfach nicht erstens in das Heute-Journal geschaltet, sondern waren die ganze Zeit in diesem Scheißstudio und die wussten das nicht. Die haben 5 Minuten draufgehalten, wie sich Olli Kahn frisiert hat.
Ernsthaft?
Ja, 5 Minuten. Und eigentlich sollte das Heute-Journal laufen, ne?
Das ist aber ungewöhnlich. Eigentlich sind die doch immer hochprofessionell beim Fußball. Gerade beim Fußball. Ja. Gerade wenn es um dieses, jetzt geht's ins Heute-Show oder nee, Quatsch, Heute-Show sage ich schon, ins Heute-Studio. Und dann vom Heute-Studio wieder keck zurück. Immer dieses Neckische. Ja. Danke, Olli. Euch noch einen schönen Abend. So wie sie, wenn sie, guckst du manchmal das Morgenmagazin?
Nee. Doch.
Da schalten sie ja auch immer, zur Tagesschau. Ja. Dann auch immer so, viele Grüße nach Köln. Was ihr wieder lustige Sachen gerade gesagt habt, da, wenn ihr zu viert auf dem Sofa sitzt, kurz bevor ihr rüberschaltet.
Ja, da wollen die besonders neckisch sein.
Da sind die besonders neckisch.
Ja, es war der Klaus Kleber, hat dann auch am Ende gesagt, als nur noch irgendwie so die Rest 3 Minuten fast nur noch das Wetter angesagt worden ist. Ja, heute haben sie nicht so viel vom Heute-Journal gesehen. Schalten sie morgen wieder ein.
Echt, hat er gesagt?
Ja, dann sehen sie die Götze denn.
Mann, er ist ja wirklich ein Komiker, ne?
Ja, das ist ein guter.
Der Klaus.
Sag mal was.
Ich pass. Was?
Ich spiegel dich gerade live ein.
Onkel Fritz, der sich den Pimmel schnitzt.
Sehr gut. Das ist guter Content.
Guter Content.
Das hören die Leute gerne.
Die alten Witze, keine Sprechverbote.
Hier gibt es keine Sprechverbote. Bei Küchenphilosophie gibt es keine Sprechverbote.
Nee. Alles, nichts ist PC.
Doch schon. Aber nur dann, wenn ich es will. Also wenn es um mich geht.
Okay.
Aber alle anderen kriegen richtig ab.
Ui.
Vor allen Dingen das ZDF heute. Aber wir sind auch schon drauf. Herzlich willkommen zur Küchenphilosophie. Ich habe jetzt einfach mal, um das Eis zu brechen, habe ich direkt ins Gespräch reingeswitcht und hab direkt mal auf Aufnahme geklickt, um nicht ins kalte Wasser zu werfen.
Das ist mein dummer Witz drin.
Dein dummer Witz ist drin. Kann ich auch rausschneiden, wenn du willst. Kann ich auch rausschneiden. Wenn das deine journalistische, dein Berufskodex irgendwie verletzt und dir in der beruflichen Karriere irgendwie Steine in den Weg legt, schneide ich es gerne raus.
Ja, du, ich bin bei der Welt da. Ist auch egal.
Da ist auch Henrik im Bruder, das heißt, da darf man prinzipiell auch alles. Da darf man auch so, wenn man schon so ein bisschen altersdement ist, kriegt man da irgendwie, glaube ich, automatisch so eine Kolumne. Und wenn man altersdement ist und gerne pöbelt.
Nee, ich glaube, du musst vorher irgendwo rausgeworfen worden sein oder gekündigt. Das ist so dein Eintrittsticket zur Welt. Ich glaube auch, dass Thomas Fischer bald bei der Welt anfängt.
Der hat doch schon ein neues Portal. Der ist auch, ja, wie heißt das? Media, so ein Internet.
Nee, Media ist so ein Medienauftritt. Das ist so ein Medienbranchendienst.
Der hat doch heute einen neuen Artikel veröffentlicht bei denen.
Ja?
Ja, warte mal, ich guck mal kurz nach. Es ging um.
Aber das lesen nur Journalisten. Also ich meine, da braucht ihr ja eine richtige Zeitung.
Naja, es wurde heute von einem Spiegel, Redakteur, ist das ein Redakteur? Weiß ich gar nicht, gerepostet.
Auf Twitter?
Der ist kein Redakteur, ist einfach Journalist Benjamin Bidder, der ehemalige Moskau-Korrespondent.
Ja.
Dem folge ich ja gern.
Aber auf Twitter wird retweetet.
Nee, bei Facebook auch.
Facebook, okay. Aber dem folgen ja wahrscheinlich eh hauptsächlich Journalisten und irgendwelche Politiker, ne?
Dem Bidder jetzt, oder? Ja, kann sein. Media, ja. Da hat er eine Kolumne.
Ja, okay.
Aber das war schon länger klar, dass er das bekommt. Also, dass er die kriegt.
Okay.
Ja, aber...
Hast du das eigentlich gelesen, übrigens? Darüber wollten wir eigentlich gar nicht reden, aber hast du es gelesen?
Macht nichts, wir können auch ein bisschen off-topic erstmal. Okay. Und dann später, ich weiß auch gar nicht, also so richtig ein Thema haben wir heute nicht. Also es ist jetzt eigentlich auch, um das mal kurz in den Kontext zu bringen, das ist die versprochene Jonas-Ersatzfolge. Also Philipp, wer bist du überhaupt? Vielleicht sollten wir dich mal vorstellen. Das ist so eine Sache, die macht man eigentlich, wenn man Gäste hat in seinem Format, das keiner hört.
Yo, ich bin Philipp und ich bin...
Yo, Jirkos. Was geht ab?
Was geht ab? Ich bin Jirkos allerbester Freund. wir kennen uns aus dem Studium und ich arbeite gerade als Journalist bei der Welt. Und wir haben, ja,
und das
studieren immer noch zusammen, sind beide immer noch nicht fertig.
Und dadurch, dass du hast quasi als einer meiner wenigen Freunde so ein bisschen Fame dadurch, dass du bei der Welt bist, also habe ich dich eingeladen. So.
In Fame eigentlich.
einfach so ein bisschen was von deiner Geilheit abbekommen, von deiner geilen Springertätigkeit. vielleicht kriegen wir über dich mal die geilen Gäste an den Start.
Jetzt kriegt ihr ein paar russische Trolle als Follower. Viel Spaß.
Das wäre schön. Immerhin, dann wäre mal ein bisschen was los in den Kommentarspalten und nicht gehen in eine Leere. Oder ich bin der Einzige, der mit meinen ganzen Fake-Profilen kommentiert, so, sehr gute Folge. Hat mir gut gefallen. Vor allem dieser Joko.
Ach, deswegen machen das 20 PCs hier, stehen hier rum, so geklickt sein.
Ruhe. Nicht jetzt, nicht verraten.
Aus.
Nicht verraten. Aber stehen geblieben.
Bei Thomas Fischer.
Nee, bei dir.
Bei mir.
Ja, also. Du bist jetzt Journalist, genau. Also, die Berechtigung, die Eintrittskarte hier rein war eigentlich deine Tätigkeit als Journalist. Und heute geht es überhaupt nicht darum, aber.
Ganz und gar nicht.
Ganz und gar nicht.
Kein bisschen.
Es ist vollkommen egal eigentlich.
Wir unterhalten uns nicht über Journalismus.
Nee. Aber Thomas Fischer, ja. Was solltest du dazu noch sagen?
Ja, hast du das gelesen, warum der rausgeworfen wurde?
Er hat irgendein Jein. Also ich habe es überflogen. Eigentlich interessiert es mich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber den mochtest du doch ganz gerne.
Ich mochte den ganz gerne, aber ich bin jetzt auch nicht so der große Fan, dass ich mich jetzt da großartig mit aufhalten muss, warum das jetzt so war. Allerdings habe ich irgendwie mitbekommen, die haben einen inhaltlichen Streit gehabt, richtig? Er hat was geschrieben, was jetzt, was weiß ich, nicht so ganz im Ethik... Konsens der Zeitredaktion war offensichtlich und dann haben sie gesagt, nee, ist nicht. Und er hat gesagt, ich lasse mich nicht zensieren und tschüss. Oder so ähnlich. Kann das sein?
Ja, der hat die Berichterstattung über Dieter Wedel kritisiert.
Ja, genau.
Von dem vor allem, glaube ich, den ersten Artikel, den sie im Zeitmagazin rausgebracht haben. Oder war das im Dossier? Ist ja auch egal.
Ja.
Und da haben auch viele andere Redaktionen gesagt, eieiei, boah, da begebt ihr euch schon auf Glatteis. So ist die Indizienlage wirklich so klar? Dann haben sie einen zweiten Artikel rausgebracht, wo es eigentlich total klar war. Nur der erste Artikel war echt ein bisschen heikel.
Ja.
Und er ist dann darauf eingegangen aus einer juristischen Perspektive und hat dann die Berichterstattung und die Beweisführung der Zeit kritisiert. Aber er hat sie halt verglichen mit Juristen, Journalisten mit Juristen zu vergleichen, ist dann auch immer auch wieder so ein Graubereich, finde ich. Und jedenfalls, so wie ich das verstanden habe, hat die Zeit dann gesagt, dass er sich illoyal der Zeit gegenüber verhält. Dass es halt zu hart ist und deswegen trennen sie sich von ihm.
Ich finde es auch nicht die Aufgabe von Journalisten, da irgendwie zu ermitteln im Sinne von juristischen, von Gesetzestexten irgendwie.
Ja.
Sondern es ist eigentlich erstmal die Aufgabe, so ein bisschen auch Gefühle, Emotionalitäten und Stimmen, also Stimmungsbilder aufzufangen und das irgendwie wiederzugeben. Und das muss nicht unbedingt ja mit irgendeinem juristischen Kontext irgendwie verbunden werden. Das ist,
wobei ich den Fischer, obwohl ich seine Kritik gar nicht ganz gelesen habe, sondern er die Zusammenfassung schon verstehen kann, dass er auf so eine Akribie Wert legt, die auch im ersten Artikel nicht, also halbwegs da war, im zweiten dann schon, weil du machst ja den Menschen kaputt mit so einer Berichterstattung, ja, 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 ne? Der wedelt es jetzt, also.
Ich meine, es gab aber auch genug Stimmen, die sich dann halt, die nicht aus dem Journalismus kamen, die halt, keine Ahnung, Zeugen waren oder Betroffene oder irgendwelche Schauspielerkollegen, die halt sich dazu geäußert haben in der Öffentlichkeit. Und was soll der Journalist dann schreiben?
Ja, der hat ja auch nur die Betroffenen zitiert und eben dann auch unter Eidesstatt. Also das war eigentlich alles sauber.
Also ich, genau, was soll er denn schreiben? Was soll er denn dann schreiben? Ja, es gab jetzt mehrere Stimmen, die gesagt haben, dass sie von Wedel vergewaltigt wurden, aber im Zweifel für den Angeklagten. Was soll er da schreiben? Ja. So, wenn du einen guten Text schreiben willst darüber und das so ein bisschen auch, dass das Leute auch gerne lesen, dann musst du natürlich auch so ein bisschen catchy Sprache achten. Und also du kannst ja jetzt nicht schreiben, ja, es ist aber noch nicht eindeutig. Wir wissen es noch nicht. Ja. Wahrscheinlich ist er ein guter Typ und es ist eine große Verschwörung. Ja. Wenn der Journalist zu der Conclusion gekommen wäre, es ist eine große Verschwörung, alle sind gegen Dieter Wedel, dann hätte ich mich gewundert. Weil, hä? Das kommt in dem Titel ja so nicht raus.
Nee, tut's nicht. Was mich gewundert hat, danach, also nach seiner Veröffentlichung, wie dünnhäutig der Mann ist. Sie,
Herzinfarkt oder sowas, ne?
Silke Burmester hat beim Deutschlandfunk dann so eine Kolumne gehabt, wo sie dann auf diesen Fall eingegangen ist. Der schreibt einen Tag später einen riesengroßen Verriss zu dieser Kolumne. Einen Tag später. Ich glaube, der googelt seinen Namen jeden Tag.
Wer jetzt? Fischer?
Der Thomas Fischer. Der geht auf jede einzelne Kritik ein, die ihm gegenüber öffentlich geäußert wird. Das finde ich eigentlich relativ unsouverän.
Ich habe es jetzt nicht mitbekommen. Kann sein. Also er hat auch, man muss auch sagen, er ist jetzt Rentner. Er hat viel Zeit. Also von daher, und er hat vor allen Dingen die Öffentlichkeit als einer der wenigen ehemaligen Vorsitzenden Richter eines großen Gerichts, hat er am meisten, würde ich sagen. Also es gab noch nie einen Richter, der so viel Öffentlichkeits Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat im Laufe seiner Karriere. Und dann kann er sich das natürlich auch erlauben, weil er hat Leser. Er wird immer Leser haben, bis er stirbt.
Und deswegen glaube ich nicht, dass er bei Media bleibt. Ich glaube, der geht zur Welt oder irgendwo hin, was ein bisschen, was halt solche Leute anzieht. Ne? Tichys Einblick oder so.
Ja, wie gesagt, Bruder, ne?
Achse des Guten.
Aber vielleicht hat die Welt jetzt auch genug von diesen Querulanten, weißt du?
Nee, die haben gerade wieder so einen Querulanten eingestellt.
Ja?
Für einer, der bei der FAZ entlassen worden ist, ist jetzt bei der Welt.
Wieso, hat er sich homophob geäußert bei der FAZ?
Nee, das weiß ich gar nicht, aber der war denen einfach, glaube ich, zu krass, also zu konservativ. Und der ist jetzt bei der Welt.
Die Welt nimmt wirklich alles, ne?
Der hat da jetzt.
Das ist so der Restpostenmarkt des Journalismus, des Deutschen. Nichts gegen dich. Du musst ja irgendwo arbeiten. Aber es ist. So, das finde ich ganz gut eigentlich.
Nee, man muss, also jetzt unterhalten wir uns doch über Medien. Also es gibt ja bei der Welt eigentlich so zwei Welten. Einmal gibt es diese Meinungsseite, da sind so die Broders und diese, keine Ahnung, ob Tichy da noch ab und zu schreibt und Birgit Keller und sowas. Das ist die eine Seite. Dann gibt es noch diesen sehr seriösen Journalismus, sowas wie Daniel Friedrich Sturm und so. Die machen einfach guten, ausgewogenen Journalismus, die recherchieren stark und sowas. Und das geht dann ein bisschen unter. Bei diesen
natürlich, das ist so ein bisschen wie Pegida in Dresden. Gibt ganz, ganz viele tolle Menschen in Dresden, die gute Arbeit machen dort und sich für ein pluralistisches Weltbild einsetzen und open-minded sind. Und dann gibt's Pegida. Und Pegida ist eine Minderheit, aber das schreit am lautesten und zieht den Ruf einer ganzen Stadt, eines ganzen Bundeslandes in den Dreck. Und so ist es bei der Welt.
Ja, weil ich glaube, das ist bei denen natürlich auch ein Geschäftsmodell.
Ja, natürlich. Also ganz klar, es ist ja auch offensichtlich. Da
bekommt man ja eine Reichweite, die ist schon irre.
Ja, absolut. Aber man bekommt aber auch vor allen Dingen Applaus von vielen Seiten, von denen man eigentlich, also von denen ich keinen Applaus haben wollen würde.
Ja, aber unser Chefredakteur sagt, dass man dadurch, dass man solche Leute bei sich schreiben lässt, bindet man eigentlich wieder die Leute ein, die gar keine Zeitung mehr gelesen hätten. Und dass man sie dann.
Ja, sie lesen ja nicht die Zeitung, wenn man ehrlich ist, lesen sie die Online-Artikel von den Meinungs.
Ja, aber das ist sozusagen die Hoffnung, dass wenn sie diese Meinungsbeiträge lesen, dass sie dann auch so zu diesen großen seriös recherchierten Artikeln kommen, so von den normalen Redakteuren.
Den normalen Redakteuren. Oh.
Naja, die anderen sind ja, also die von den Meinungsseiten sind ja meistens Kolumnisten oder halt liefern Meinungsbeiträge, die gehen ja nicht auf große Recherchen oder sind Parteiberichterstatter oder sowas.
Ich würde also, mich auch mal, also
das meinte ich mit normal.
Hast du den das Statement, das war so ein Video-Statement von Henrik im Bruder gesehen über Heiko Maas? Das hat er nicht über Welt veröffentlicht. Er hat einen YouTube-Kanal, wo er in so einen Spiegel reinspricht und den Spiegel quasi abfilmt. Und ich weiß gar nicht, ob er den selbst führt, diesen Kanal, oder ob das andere für ihn machen. Mhm. Auf jeden Fall hat er dann so 5 Minuten, wo er seine Gedanken, die er gerade so hat, zu aktuellen Weltgeschehen, in einer Kürze, die wirklich sehr knapp bemessen ist, zusammenfasst. Und er hat sich halt über Heiko Maas lustig gemacht. Und ein Tag später war er, oder 2 Tage später war Heiko Maas dann in Israel und hat dann eine relativ gute Figur gemacht, wie ich fand. Und ich hätte gerne gewusst, wie er jetzt dazu steht. Weil er hat eigentlich dort in Israel exakt das repräsentiert, was ich glaube, was Bruder an Gabriel noch kritisiert hätte. So dieses ein bisschen shady, so ein bisschen noch bei den Palästinensern irgendwie sich einschleimen, aber dann gleichzeitig auch irgendwie Israel seine Unterstützung zusagen. Und Heiko Maas war ja relativ deutlich. Der war ja schon sehr pro Israel, hat sich schon sehr auf der Seite Benjamin Netanyahu positioniert. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, was er jetzt sagt, weil er hat ihn so fertig gemacht.
Was hat er denn gesagt?
Ja, er kann diese perfekten Anzüge nicht ertragen und das ist ein Mensch völlig ohne Profil, ohne Charakter, es ist so ein hochgezüchteter Politiker, ohne Ecken und Kanten, bla bla bla. So dieses Typische, was man Leuten wie so Politprofis wie Heiko Maas halt vorwerfen kann.
Der schöne Heiko.
Ich finde ihn gar nicht so schlecht.
Ich war ein bisschen überrascht, wenn ich ehrlich bin.
Dass er Außenminister wird?
Ja. Ich fand also im ersten
Augenblick. Ja, aber wen willst du denn, also wen hättest du denn bei der SPD, der noch übrig ist, an Leuten mit Profil, mit einem politischen Background, der auf Bundesebene sich einen Namen gemacht hat, wen hättest du denn da noch gehabt?
Boah, weiß ich nicht, aber ich hatte das
Gefühl. Nee, kein, das ist ja das Problem. Es gab da ja niemanden mehr.
Naja doch, also sein Staatsminister Michael Roth ist zum Beispiel, war sehr gut, der für Europa zuständig ist.
Okay, Moment, der Mann muss... Aber wenn du Außenminister wissen willst in diesem Land, musst du bekannt sein. Ja. Nochmal, Scholz war weg. Nahles hatte auch quasi schon ihre
Funktion. Katharina Barley, ich glaube, die hat das gut gemacht.
Ja, ich glaube, die war super auch nicht gewesen. Bekannt genug gewesen.
Doch, die ist mittlerweile relativ
bekannt. Ja, jetzt, wo sie das Ministeramt hat.
Es wäre eigentlich auch ganz gut, wenn das meine Frau machen würde als Erste.
Total.
In der Geschichte.
Total.
Aber als ich gehört habe, dass Maas das werden soll, dachte ich, dass irgendwie jetzt so Franck Ribéry gegen Baumgärtner ausgetauscht wird. So von der Kragenweite. Die sind irre. So ein kleiner, netter Heiko Maas, der kommt da, hallo, ich bin der Heiko. Wie geht's? Gegen halt diesen raubeinigen, so Political Animal Gabriel, der erstmal reinstoppert, so bums, hier bin ich.
Ja, ich verstehe das. Ich verstehe auch wenn man generell, also Frank-Walter Steinmeier vorher war ein Charaktertyp.
Ja.
Davor war es Westerwelle. Naja, gut, okay. Naja, was soll man da sagen, ne? Es war halt ein Außenminister, der kein Englisch sprach. Nee. Peinlich genug.
This is Germany, we speak German.
Yes, of course.
Ja.
Wir sind hier nicht im Takatuka-Land, ja? Hier wird Deutsch gesprochen. Oh Gott. Und wer war es davor? Warte mal.
Heute macht das hier
AfD. Was ist denn davor? Auch wieder Steinmeier, ne?
Ja, davor war Stand. Davor Joschka Fischer.
Joschka Fischer.
Ja.
Das war noch Außenminister.
Das war toll. Herrlicher Typ.
Naja,
aber darüber wollten wir eigentlich gar nicht
reden. Wir wollten gar nicht reden. Über was wollten wir reden, Philipp? Erzähl doch mal.
Wir wollten uns eigentlich über das deutsche Unterhaltungsfernsehen
unterhalten. Du hast das Thema vorgeschlagen. Ja. Wie kommt's?
Ich habe das Thema vorgeschlagen, weil ich einmal aus der Gelegenheit, dass ich vorletzte Woche mit Christian Ulm geredet habe. Wegen seiner neuen Serie Jerks,
ja,
die ich sehr gut finde.
Ja.
Und das hat mich auf den Gedanken gebracht, wie denn so das deutsche Unterhaltungsfernsehen gerade ist. Weil es ja immer, man haut ja immer gerne rauf.
Zu Recht auch, zum Teil.
Also aber ich finde, in letzter Zeit sind eigentlich richtig gute Sachen gekommen.
Okay, was denn noch außer Jerks?
Jerks 1.
Erste Staffel vor 2 Jahren.
Nee, ich finde auch diese Late-Night-Show von Glashäufer Umlauf auch gut. Die fängt zwar noch an und die muss sich da noch rütteln und sowas. Und ich glaube, die Frequenz ist auch ein bisschen, für eine Late-Night einmal in der Woche ist ein bisschen wenig.
Weil ja, aber ein bisschen anders, von der Route. Anders geht's nicht in Deutschland. Also ja. Harald Schmidt hat es als einziger bislang geschafft, das so eine Daily-Geschichte rauszumachen unter der Woche, dass du wirklich von Montag bis Freitag was hattest. Okay, Stefan Raab noch.
Wollte ich gerade sagen, TV Total war ja auch eigentlich
eine klassische Nightlife. Eigentlich nicht, nee, eigentlich nicht. Eigentlich war es nicht so richtig, also weiß ich nicht.
Das war schon ziemlich, er hatte da seine Nippel, er hatte Gäste, er hatte eine Band, das ist eigentlich alles, was du brauchst.
Ja, das stimmt.
Und der hat Witze gemacht, die irgendwann nicht mehr witzig waren.
Gegenüber. Aber du musst auch sehen, dass die, also TV Total hat nur noch später, die letzten 3 Jahre vielleicht, hat eigentlich nur noch funktioniert als Werbefläche für seine Großveranstaltung, die er hatte.
Die VOG-WM.
VOG-WM so. Oder irgendwelche Crashcar-Geschichten. Und hast du nicht gesehen, irgendwie springen mit einem Bagger einen Turm runter in den Pool. Irgendwie solche, also eigentlich quasi seine Shows waren ja einfach eine große... eine große Wetten-Das-Wette auf 2 Stunden gestreckt. Oder 3 Stunden gestreckt. So, das stand ja, glaube ich, auch bei Wetten-Das.
Ja, aber hier, der hatte doch auch, da rechts oben war doch immer Dauerwerbesendung.
Ja, ja.
Der hat das ja sogar transparent gemacht. Ja. Der war doch auch mal bei Wetten-Das und hat irgendwie so einen Duschkopf
beworben. Er stand Dauer-Fernsehsendung da, fällt mir gerade ein.
Fernsehsendung?
Ja, das war der Gag. Er hat da Dauer-Fernsehsendung geschrieben. Also. In Anspielung auf die Dauer-Werbesendung, die ist halt... bei DSF, damals noch DSF gab. Ja, er hat auch einen Dutschkopf. Ja, aber ich möchte auf Jerks zurückkommen, weil du bist jetzt Fan. Das heißt, du hast dich ja schon ein paar Mal auch privat geäußert.
Ich bin Fan, ja. Ich bin da auch nicht neutral ins Gespräch gegangen. Ich bin als totaler Groupie reingegangen.
Ist auch okay.
Ja.
Kann auch mal gut sein.
Ja, ich hätte ihn am liebsten am Abend.
So ein Nerd-Talk kann auch mal gut sein. Ich hätte ein bisschen mehr auf die produktionstechnische Ebene gegangen. Ich habe das Interview gelesen übrigens.
Ach, cool.
Ich wäre mehr auf diese produktionstechnische Ebene. Hätte mich mehr interessiert, weil ich tatsächlich, und jetzt kommt der Clou, diese Formate, Christian Ulm und auch, ich zähle auch zum Beispiel Pastewka dazu, diese Formate sind Fremdscham-Formate. Also die zielen darauf ab, dass Leute, die das gucken, sich fremdschämen für die Person, die sie dort sehen.
Ja.
Und ich ertrage es irgendwann nicht mehr. Ich finde es manchmal so konstruiert, manchmal so over the top, so dumm, weil kein Mensch manövriert sich in so eine Situation. Und zwar, und nicht, vor allen Dingen nicht dauerhaft in seinem Leben. Wenn es eine Person gäbe, so wie Pastewka in seiner Serie oder so wie Ulm dort in Jerks performt, diese Person wäre nicht lebensfähig, die hätte sich schon längst am Strick aufgeknöpft und würde irgendwo baumeln, weil es einfach Psychopathen sind, oder nee, nicht Psychopathen, wie sagt man, wenn man irgendwie keine sozialen Kontakte hat, Soziopathen.
Ja, man ist Soziopath,
genau. Das sind einfach Soziopathen, die einfach wirklich keinerlei menschliche Beziehungen aufbauen können, so wie sie sich dort in diesen Serien geben. Und ich ertrage es irgendwann nicht mehr. Ich finde so ein paar Szenen lustig. Ich fand zum Beispiel in der ersten Staffel dieses Vagina-Ding geil.
Das ist echt witzig.
Ich fand das so, da gab es eine Folge, wo es darum ging, dass die Frauen der beiden Hauptprotagonisten in so einer, ich sag mal, Selbsthilfegruppe sind, wo es darum geht, sich die Vagina seines Gegenübers zu betrachten und dadurch quasi Selbstbewusstsein zu erlangen, also für den eigenen Körper so ein bisschen.
Ja, das war sowas, so eine Art Vagina-Yoga-Gruppe.
Ja.
Da sollte man auch durch seine Vagina seinen Körper fühlen und irgendwie sowas Esoterisches. Und dann sind die halt reingegangen mit der Vereinbarung, jeder von uns gibt eine Muschi rein und kriegt 3 raus.
Ja, es ist halt, das war schon ganz witzig.
Das ist halt schon auch so eine ehrliche Haltung.
Das war auch so dieser Kinderhumor, Hihi, Pipi, Kaka, Muschi, Pimmel, so. Das hat mich dann schon irgendwie abgeholt. Das kann schon mal ganz witzig sein, aber es ging ja auf die Länge. Das ist so unangenehm irgendwann.
In der zweiten Staffel wird es noch doller und da kann ich deinen Vorwurf nachvollziehen, dass es ein bisschen konstruiert ist. Aber ich glaube, dass so der Kern so schon echt ist. Die übertreiben das dann in der Serie, das sagt er auch, dass es dann serientauglich gemacht wird, aber das sind alles Ereignisse, teils aus ihrem Leben. Das ist ja eigentlich eine dänische Vorlage.
Ja, ich weiß.
Aber so 50% in der zweiten Staffel sind mittlerweile von Fari oder von ihm.
Ja, aber wenn die sagen, das ist aus unserem Leben, dann glaube ich auch, dass die, was weiß ich, wenn die mal einen Spaziergang durch den Prenzlauer Berg machen und die sehen diese ganzen prätentiösen Läden und Familien und Yoga-Clubs und so, ich glaube, die laufen dran vorbei und schreiben sich das dann auf und überlegen sich dann im Zuge dessen eine Geschichte und sagen dann aber in Interviews sowas wie, das sind Sachen, die mir im echten Leben begegnen, ohne dass sie selbst in so einen Club reingehen würden und so Vagina-Yoga machen würden. Also, weißt du, was ich meine? Die holen sie halt ihre Inspiration aus dem Alltag und schreiben da eine Geschichte drumherum, was ja auch vollkommen okay ist. So funktioniert halt Autorentum.
Ja, das weiß ich. Also, er hat halt das Gegenteil behauptet davon. Ich weiß nicht, ich habe jetzt keinen Grund, ihm nicht zu glauben. Aber ich glaube auch, durch die Methode, sie improvisieren ja in der Serie fast jede Szene, also ja. Die haben so ein Ziel von der Szene, aber wie sie da hinkommen, das ist denen überlassen.
Ja.
Und dadurch entsteht ja auch nochmal ganz viel Neues und anderes.
Das macht die Serie tatsächlich dann auch schon wieder besser. Ja. Also ich wusste es nicht, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, das ist natürlich nice, weil die Dynamik zwischen Ulm und, wie heißt der, Fari, ne?
Fari, genau.
Die ist halt krass, die ist halt mega gut. Man merkt halt, dass die beiden echt starke Schauspieler sind so. Und sich und auch ein Gespür haben für komische Momente.
Ja.
Da können wir vielleicht noch drauf zurückkommen, was im deutschen Unterhaltungsspektrum nicht selbstverständlich ist, dass jemand ein Gespür für einen komischen Moment hat.
Ja.
Trotzdem, teilweise, also es geht mir dann zu, also auch bei Pastewka. Hast du Pastewka geguckt?
Nee, noch nie.
Ich habe früher, als ich klein war, schon die ersten Staffeln, die kamen, so, das war ja so Mitte der 2000er, glaube ich, ging das los mit Pastewka. Mittlerweile ist er ja sogar bei Amazon und hat da seine neue Staffel gemacht. Das ist auch immer so, der manövriert sich halt auch immer so in unangenehme Situationen, schafft es nicht, über seinen eigenen Schatten zu springen in vielen Situationen, so auch wie der Ulm-Charakter halt bei Jerks. Und reitet sich dadurch halt immer weiter in die Scheiße, bis halt seine Freundin, in dem Fall auch, in den ersten Staffeln hat er immer noch eine Freundin und eine, oh, ich weiß gar nicht, eine Nichte oder sowas, keine Ahnung, irgendwas, die dann halt irgendwann mega sauer auf ihn sind und dann endet die Folge. So. Wo er sich eigentlich Sachen geleistet hat, wo jeder andere sagen würde, das ist ein Trennungsgrund, jetzt ist mal vorbei. So, jetzt ist gut. So, das ist too much. Aber es geht halt doch weiter und hat dann doch nochmal 20 Staffeln irgendwie.
Ja, ich finde das aber eigentlich so, diesen Ansatz, der ist ja, also ich mag das, wenn man so an dieser bürgerlichen Behaglichkeit kratzt, und das macht er ja ganz gerne.
Ja.
Das hat er ja, macht er ja schon, seitdem er bei MTV weg ist.
Ja.
Versucht er immer
schon daran, bei MTV hat das gemacht.
Ja. Ja. Hakt er da richtig rein. Er ist ja selber relativ bürgerlich aufgewachsen und hat darunter ja richtig gelitten.
Ja.
Wenn man den heute, als ich den gesehen habe, der sieht aus wie der Serien-Ulmen. Der zieht sich genauso an.
Nee, das ist ja das Konzept der Sendung.
Ja, der sieht wirklich aus wie so ein Schrat.
Ja.
Ein richtiger Waldschrat. So sieht er aus. Und der schwitzt auch.
Schönen Gruß an der Stelle. Und er ist eklig. Und er hat unreine Haut. Und eine Alkoholfahne.
Nee, aber der sieht halt wirklich so aus. Der setzt sich, der geht, glaube ich, morgens zur Arbeit, so wie er ist, und spielt dann. Und geht dann wieder nach Hause. So.
Ja, aber das ist ja auch, er spielt sich ja auch selbst in der Serie.
Was ja, also, der ist auch sehr sympathisch, aber er ist genauso wie in der Serie. Also wirklich die gleiche Person. Nur ohne den ganzen Scheiß.
Vom Äußeren her meinst du jetzt?
Ja, aber auch so vom Verhalten.
Okay. Ja, aber nicht so.
Nur halt nett
und nicht komplett so sozial unfähig wahrscheinlich. Ja. Sonst hätte er wahrscheinlich niemals eine Anstellung beim Fernsehen gekriegt. Weil das vielleicht auch Voraussetzung sein kann, um seine Fresse in die Kamera zu halten. Du musst irgendwie so eine soziale Störung haben, sonst wirst du nicht aufgenommen.
Das ist aber ein Punkt, auf den ich noch zurückkommen wollte, wo wir gerade bei MTV waren. Ich glaube, MTV war mal früher so eine richtige
Kaderschmiede.
Kaderschmiede für Leute, die später in die Unterhaltung gegangen sind.
Ja, auf jeden
Fall. Wenn man das mal anguckt, so Nora Tschirner, Christian Klaas. Ulm, Klaas und Joko, Paulina Ruzynski und so. Die machen alle unterschiedliche Sachen heute. Aber prägen heute eigentlich so für unsere Generation total das Fernsehen.
Sarah Kuttner hat das auch gemacht. Die ist jetzt nicht mehr so präsent, aber die war, eine Zeit lang war die eigentlich das, was, die hatte auch mal einen Late Night, fällt mir gerade ein.
Ja.
Aber nicht ganz so klar, die hatte kein Stand-up und so eine Geschichten, glaube ich. Aber
hat die nicht noch eine Sendung irgendwo bei, keine Ahnung, Arte oder Dreisat oder so, wo sie mit Leuten kocht?
Das wäre mir neu.
Und sie hat auch einen Podcast, Fernsehballett.
Ja, sie hat einen Podcast. Sie hatte ein Interviewformat auf irgendeinem Spartenkanal vom ZDF, glaube ich. Oder was ist das erste? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, das ist, glaube ich, auch vorbei. Ich habe keine Ahnung. Weiß nicht, Sarah Kuttner ist aus meinem Radar verschwunden momentan. Ich weiß nicht, was die treibt.
Ich mochte ihre Sendung eigentlich ganz gerne.
Immer. Früher, total. Sie hat, was sie halt geschafft hat, war, was mir als damals 14-jähriger, 15-jähriger Steppke sehr zu Pass kam, als ich habe viel Punk gehört, viel alternative Musik, dass sie da halt Gäste hatte, die genau aus dem Spektrum kamen, auch musikalische Gäste einfach. Da haben wir, was weiß ich, Greg Griffin, der Sänger von Bad Religion, ist da aufgetreten, Solo mit einer Akustikgitarre. Kein Arsch kennt den. Kein Arsch. Damals haben alle irgendwie 50 Cent gehört und Usher.
Super.
Und auf einmal steht da Greg Griffin auf der Bühne.
In der Club, Alter.
In der Club. Oder Sido kam gerade groß raus. Also Hip-Hop hat zu seinem Siegeszug angetreten. Und ich habe halt, ich hing halt auf Punk. Und dann holt die halt solche Gäste rein in die Sendung. Das hat mir natürlich,
das war schon irre, was sich da manche Leute rausgeholt haben, diese Stars, ne? Also bei Viva habe ich mal gesehen, dass Robbie Williams ich weiß nicht mehr, wer die Moderatorin war, aber nachher bläst du mir noch einen, oder? Hat er echt gesagt?
Hat er gesagt?
Das war ein R.
Wann war das? Ach,
keine Ahnung, 2001 oder so.
Okay,
gut. Ewig lange her. Heute wäre der tot.
Ja, aber auch was sich die Moderatoren zum Teil raus, also wenn du dir die ersten Stefan Raab Sachen bei Viva anschaust, als der diese Rabbi Grammer noch, nee, das war gar nicht, das, wie war denn das? Auf jeden Fall die Gags, die er halt gegen seine Gäste geschossen hat und diese Einspielen, die war schon Knaller. Da, für damalige Verhältnisse, da waren die Deutschen gar nicht dran gewohnt.
Was hat er denn gemacht?
Weiß ich nicht, Verona Poth, irgendwie gesagt, dass sie nur eine Wichsvorlage ist für die meisten. Solche Geschichten sind halt, wenn du das dir heute anhörst, denkst du so, ja, witzig, aber damals war das Revolution. Echt? Das war Humorrevolution, das hat keiner gemacht.
Okay. Mit Wichsvorlage ist natürlich heute auch wieder heikel, ne? Wegen PC.
Ja,
das kannst du heute ja auch nicht mehr sagen im Fernsehen. Du bist eine Wichsvorlage.
Ja, vor allen Dingen so direkt zu deiner, also er ist ja zu ihr in die Sendung, hat er es dann gesagt, und in so einem Einspieler.
Ja?
Ja. Boah. Hat so ein Rabigramm gemacht. So, war ja immer diese gesungenen Messages. Hat er so eine Ukulele dabei und hat das. Ja, aber andererseits hat er da den Weg bereitet, und das muss man jetzt vielleicht mal die Brücke schlagen für heutige Geschichten. Weil ich glaube, von den Kämpfen, die Stefan Raab gekämpft hat, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, zehren heute, auch Harald Schmidt, zehren heute dann so Joko Klaas, Böhmermann, Konsorten.
Ach genau, Böhmermann gibt's ja noch. Der war zum Beispiel untypisch. So jemand, der hat, glaube ich, ein Volo gemacht bei Radio Bremen.
Ja.
Und ist dann in die Unterhaltung.
Aber ich glaube, der hat schon bei Radio Bremen Unterhaltungsformate gemacht.
Ach so.
Der hat immer so Radio-Comedy auch viel gemacht und so.
Ich glaube, 99,9% der Leute, die im Volontariat machen, machen nichts mit Unterhaltung später. Die machen so seriösen, keine Ahnung, irgendwelche, bei Radio Bremen, irgendwelche Landschaftsreportagen oder so. Jetzt ging Radio Bremen.
Ja, aber ich glaube, so ein Volontariat in so einem kleinen Sparten-Radiosender ist, glaube ich, genau das Richtige, um erstmal das Handwerk zu erlernen.
Ja.
Um erstmal aber auch gar nicht großartig Ambitionen zu haben, sag ich mal, weiß ich nicht, schon direkt auf die große Showbühne zu gehen. Aber ich glaube, davon erzählt er heute noch. Erzählt er auch gern. Also erzählt er ja auch gern.
Von seinem Volo, oder?
Ja, von seiner Zeit bei Radio Bremen und solche Geschichten.
Ja, auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist, es fehlt eigentlich so diese Nachwuchsinstanz, wo die so rangezüchtet werden. Es gab ja mal diesen Sender, der hieß, glaube ich, Joyce, der ist aber mittlerweile auch pleite, den gibt's gar nicht mehr. Und
also meinst du, MTV Viva fehlt?
Ja, genau, ich glaube, das fehlt total, wo Leute einfach hingegangen sind und machen konnten.
Aber meinst du nicht, dass es das noch gibt, nur du kriegst es nicht mit, weil guck dir mal YouTube an, guck dir mal.
Ja, das hat zum Beispiel Ulm auch gesagt. Der meinte, nee, das brauchen wir heute nicht mehr. Heute gibt's YouTube, heute gibt's diese YouTube
Die Funkgruppe, es ist einfach.
Aber die bleiben halt bei YouTube. Die haben so halt ihre Zielgruppe und halt diese, keine Ahnung, die können auch wahnsinnig viele Follower haben, aber die werden so einer allgemeinen Öffentlichkeit nicht bekannt dadurch, glaube ich.
Ja, es kann schon sein, aber wurden die Viva-Moderatoren, wenn sie, ja gut, doch schon, Gülcan war schon relativ bekannt.
Gülcan gab's auch, ja.
Aber ich, anderes Beispiel, hast du von dem Internetsender Rocket Beans gehört?
Ja.
Der ist ja, weiß nicht, ob du das, inwiefern du das verfolgt, ist ein Phänomen. Also es ist der erste Community-gesteuerte Internetsender, Fernsehsender, hält sich seit 3 Jahren mittlerweile, nur durch Spenden und durch paar Werbedeals, die halt so an Land gezogen haben. Das Ganze ist eigentlich entstanden aus diesem Game One-Format, das war so ein Videospielformat, was halt super, weil in Nerdkreisen super beliebt war. Weil die so wie Videospiel-Reviews gemacht haben, toll aufbearbeitet.
Das lief übrigens auch mal auf MTV.
Richtig, das lief auch auf MTV, genau. Das ist auch mal.
Hab ich auch geguckt.
Immer noch dasselbe Personal auch.
Ich fand die beiden auch witzig, ich habe den Namen vergessen.
Mittlerweile sind sie zu viert. Also die waren dann irgendwann 4 bei dem. Egal. Und auf dem Sender passiert ganz viel gerade. Das heißt, der hat sich von diesem Videospiel, was ich habe am Anfang nicht geguckt, weil jetzt 24 Stunden am Tag Videospiele, war noch Besseres zu tun. Mittlerweile probieren die da Formate aus, von Talk-Formaten bis hin zu Game-Shows, bis hin zu hast du nicht gesehen. Und haben da relativ viele junge, talentierte Leute auch an den Start gezogen. So zwei aus der, also hier Florentin Will, den man auch aus vom Böhmermann kennt, moderiert da halt täglich quasi von fast. Der ist ja fast nur on air. Gibt da teilweise ganze Florentin-Tage, wo der nichts anderes macht, als seine Fresse in die Kamera zu halten. Und auch andere noch aus dieser Frank Elzner Moderationsschule.
Ja, das stimmt. Über Böhmermann kommen ja auch immer junge Leute. Es gibt ja jetzt auch diese Sophie Passmann.
Ja.
Die ist ja jetzt auch irgendwie in aller Munde.
Ja, die Kid ist auch sehr Social Media aktiv. So.
Ja, die ist ja auf Instagram, macht die ja täglich irgendwie 25 Stories.
Twitter auch.
Ja, aber die wird auch von Leuten angetwittert, ne? Von ganz unterschiedlichen. Einmal hier der Lars Klingbeil. Ja. Twittert die an, so der Generalsekretär der SPD, dann aber auch wieder so jemand wie Michel Abdullahi.
Weil die Leute auch verstehen, dass die Nerv trifft mit ihren Tweets und ihren Posts.
Ja, die ist halt wirklich witzig. Ich finde sie witzig.
Ja, also die Tweets sind witzig. Also ich finde teilweise echt lustige, aber die, was ich jetzt so...
Ich weiß noch nicht ganz genau, womit sie ihr Geld verdient, um ehrlich
zu sein. Autorin, glaube ich, ist sie einfach.
Autorin, okay. Ja,
Redakteurin.
Also so schwierig greifbar, was sie da macht. Tweeterin.
Ja, das macht die halt so nebenbei, glaube ich, einfach. Ja, pass mal auf, wir machen jetzt mal eine kurze Pause. Jo. Ich will mir noch einen Tee machen. Wir haben ja hier eine Musik-Playlist, wir regelmäßig dann unsere Scheiße draufknallen und die Leute aufdrängen. Hast du Musikwünsche?
Ja, Scooter.
Nein.
Zum Aufwachen, schön, komm. Rein damit.
Oh nein.
Doch. Wie hieß das? How much is the fish?
Oh nein.
Doch.
Okay. Oh Mann, ich muss was
zu. Du musst dich drauf einlassen. Du musst dich drauf einlassen.
Scooter, was hast du für eine Verbindung zu Scooter? Erzähl mal.
Ich finde ihn einfach lustig. Ich glaube, die Leute sind bis heute nicht dahinter gekommen, dass es wahrscheinlich eher so ein Witz war, das ganze Projekt von denen. Und dann wurde es irgendwann mega erfolgreich.
Meinst du, das war ein Witz?
Ich glaube schon. Das kann man nicht ernst meinen. How much is the fish?
Ja, so einzelne Lieder. Aber ich meine, so das ganze Techno-Konzept war, glaube ich, ernst gemeint.
Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben wirklich aus Scheiß angefangen. Und irgendwann fanden die dann die ganzen Muttis toll.
Ja. Ich möchte gerne auf die Liste setzen, was etwas Ernstzunehmenderes weiß nicht, ob das ernstzunehmend ist, aber von der großartigen Band No Vax.
Kenn ich nicht.
Ja, Punkrock, Amerika.
Pfui.
Kill All the White Men ist ein großartiger Song, hat eine politische Message.
Das finde ich wieder gut.
Kill All the White Men. Hört euch das mal an. Ich schreibe mir das mal auf, dass ich das gleich auf die Playlist knalle. Und dann sehen wir uns gleich wieder in dem zweiten Teil von diesem Jonas ist nicht da Special. Bis dann. Hallo.
Hallo.
Willkommen zurück bei Küchenphilosophie. Nummer 1 im Internet. Wir waren bei deutscher Unterhaltung. Philipp.
Ja.
Philipp, bist du ja kein Unterhaltungsjournalist. Ist das schlimm? Wärst du gerne einer?
Nee, ich interessiere mich aber sehr für Unterhaltung, dadurch, dass ich selber Fan bin.
Dass du dich gerne unterhalten lässt.
Ja, ich lasse mich gerne unterhalten und mach das dann so hobbymäßig und gehe dann zu den Leuten und red mit denen. Das hat keinen tieferen Sinn, sondern vor allem, weil ich die kennenlernen will.
Ja, du willst einfach nur so ein bisschen was von dem Fame abbekommen, den die Leute ausstrahlen.
Nee, das ist mir scheißegal. Ich will die einfach nur mal kennenlernen, wie die wirklich sind. Das will man ja, wenn man...
Ja, da habe ich dir ja einiges voraus als ehemaliger NDR-Mitarbeiter. Da triffst du ja Leute, kann ich dir sagen. Nach dem anderen habe ich da kennengelernt.
Konntest du angucken, ne?
Und sprechen auch mit denen, ne?
Sag mal, mach mal hier, komm, jetzt los. Name-Dropping. Barbara Schöneberger.
Kenn ich.
Kennst du?
Habe ich getroffen, habe ich häufiger mitgearbeitet.
Helene Fischer.
Habe ich nie getroffen. Aber Schade. Das ist so tatsächlich ein, da bin ich einer der einzigen wahrscheinlich, die jemals beim NDR gearbeitet haben, die nie Helene Fischer gesehen haben. Alle haben sie gesehen und getroffen. Und weil das einfach. Für mich persönlich egal, weil ich mich für die Frau überhaupt nicht interessiere. Ich bin froh, wenn die irgendwann mal in Rente geht. Furchtbar. Aber die weiß nicht, die wurde beim NDR für jeden Scheiß vor die Kamera gezerrt. Ja.
Die Lochis.
Habe ich auch nie gesehen.
Wen hast du denn überhaupt gesehen?
Ja, so Christian Ehring.
Ach, hier.
Bommes.
Der ist hier, cool.
Wie heißt der von Shopping Queen nochmal? Kretschmer. Guido Maria, genau. Der Guido, sag ich immer hallo. Guido. Heinz Strunk, ne? Solche Leute. Ist auch egal, aber.
Heinz Strunk, jetzt mal ganz ehrlich, so wenn die Kamera aus ist, das ist ein ganz schöner Stinkstiefel, oder?
Der ist genauso stinkstiefelig vor der Kamera wie auch hinter der Kamera.
Okay. Der winkt immer so ein bisschen grumpy.
Ja, ist er auch.
So ein richtiger Grumpy-Typ.
Heinz Strunk ist, also ich habe so eine persönliche Bindung zu Heinz Strunk. Jedes Mal, wenn ich nach längerer Zeit mal wieder nach Hamburg bin oder generell mich mal, ich habe ja früher viel in Hamburg gewohnt, aber ich bin gar nicht so oft so Richtung Pauli gefahren. Du hast da ja gewohnt.
Ja.
Ich bin da, weiß ich nicht, vielleicht einmal, zweimal im Monat, wenn da mal ein Konzert war oder ich mal eine Bar wollte oder so, bin ich da mal hingefahren. Und jedes Mal ist mir der Typ über den Weg gelaufen. Nee. Irgendwie. Doch jedes Mal. Karoviertel oder Schanze oder so. Der läuft einem da ständig über den Weg. Das war so, der gehört irgendwie zum Inventar, habe ich irgendwann das Gefühl gehabt. Auch auf die Reeperbahn runter läuft mir Herrn Strunk entgegen. So. Schön. Ich bin seit sehr, sehr langen Jahren bin ich auch Fan von dem Mann. Und insofern war das jedes Mal so, oh, guck mal, das Heinz. Der Heinzer. Der
Heinzer. Ich habe in seinem Buch reingelesen, ich fand es gar nicht schlecht.
Welches denn jetzt?
Goldener Handschuh.
Ja, super, super Buch. Ja. Kann ich sehr empfehlen. Auch das Hörbuch ist super. Ja. Er liest das selbst. Ich finde, er hat einen ganz tollen, witzigen Vorlesestil. Dieses bisschen genuschelte, hamburgerische, das finde ich sehr witzig.
Naja, er schreibt auch nicht so hochgestochen. Er schreibt halt, er hat eine gute Schriftsprache.
Naja, das war ja bei der Goldenen Handschuhe auch Absicht, glaube ich. Das unterscheidet sich auch nochmal ein bisschen von zum Beispiel Die Zunge Europas ist auch noch auch ein gutes Buch. Eigentlich eines meiner Lieblingsbücher. Da geht es um einen gescheiterten Comedy-Autor.
Okay.
Und sehr depressiv, sehr melancholisch. Super Buch. Kann ich sehr empfehlen. Also die Leute kennen ja nur Der Goldene Handschuh und Fleisch ist mein Gemüse von ihm.
Ja, nee, das habe ich nicht. Es gibt einen Film dazu, ne?
Ja, kannst du vergessen, den Film.
Okay.
Kannst du vergessen. Egal. Worüber wollten wir sprechen? Ja, wir wollten über deutsche Unterhaltung sprechen. Sind ja eigentlich auch schon bei deutscher Unterhaltung. Heinz Strunk ist ja ein Teil dieser Maschinerie, auch wenn es eher so eine, ja, ein bisschen Nischenprogramm ist, was er bedient hat.
Besser ein Nischenprogramm ist es schon, ja.
Ja, auch das, was er so vor der Kamera macht, ist sehr Nische teilweise, also diese Fraktus-Filme zum Beispiel. Aber was...
Wir wollten darüber reden, warum Late Night nicht funktioniert.
Und wo wir warum angeblich nicht funktioniert.
Angeblich nicht funktioniert. Und da habe ich gerade gedacht, wo wir bei der NDR-Talkshow waren und 3 nach 9. Das sind ja eigentlich Late Nights. Nicht im klassischen amerikanischen Sinne, sondern sie laufen spät und sie unterhalten. Das ist eigentlich so ein nettes Beisammensein, sitzen ja, und über Sachen reden, während in der Mitte Essen ist. Das ist eigentlich
ja, aber das Konzept ist ein völlig, also die Herangehensweise an Themen ist eine völlig unterschiedliche.
Na, eine lockere Herangehensweise.
Nee, das ist ja eine unkritische Haltung gegenüber allem. Du setzt dich in eine Reihe, da sind ganz viele Leute, die irgendwas präsentieren oder irgendwas ausmachen oder irgendwie eine bestimmte Eigenschaft haben, die darüber reden wollen. Und dann ist meistens die Runde sehr harmlos, also früher war es ganz anders, 70er Jahre, da ging ja einiges ab im deutschen Fernsehen, da haben die irgendwie sich Gläser ins Gesicht gekippt oder mit Äxten irgendwelche Tische malträtiert.
Ja, Wolf Schneider wurde damals bei 3 nach 9 auch mit der Beschreibung Stinkstiefel eingestellt, damit er richtig scheiße ist zu den Gästen so. Der hatte dann immer so die Politiker übernommen.
Ja, das ist auch schon, das ist so harmlos, Stinkstiefel.
Ja, also das Giftspritze oder?
Ja, aber
kannst ja nennen, wie du willst.
Aber an sich ist es schon so ein bisschen so, die setzen sich dahin, um sich selbst zu gefallen. Und auch die Moderatoren tun alles, um damit die Gäste sich dort wohlfühlen. Da werden keine kritischen Fragen gestellt in der Regel. Also so ab und zu gibt's nur so Ausnahmen, ja. Also wenn ich mir da, also ab und zu nimmt sich so Jude Drakas was raus bei ist das 3 nach 9, ja, ne?
Ja, 3 nach 9. Aber der Giovanni soll da ja eigentlich so die Rolle des kritischen Zeit Nachfragers haben. Ja, führt er nicht immer gut aus, aber.
Führt er gar nicht, das finden sie alle nicht aus.
Aber Politikern kann er manchmal schon ein bisschen giftig sein. Also wenn die da sitzen, da hakt er schon auch manchmal zu penetrant nach.
Kann sein. Ich gucke diese Talkshows mittlerweile alle nicht mehr, weil ich das Format uninteressant finde, weil die Gesprächsinhalte und die Art und Weise, wie die Gespräche geführt werden, das wiederholt sich.
Ja, aber das ist doch eigentlich ganz interessant, weil die funktionieren super. Die haben eine riesengroße Zuschauerschaft und das konstant seit Jahren.
Weil die deutsche Öffentlichkeit an diese Formate gewohnt ist und die dann auch irgendwann nicht mehr ertragen, wenn sich mal was ändert. So, was ist denn jetzt los? Früher war das besser. Also wenn einmal nicht mehr nach Schema F diese Sendung gemacht werden würde, dann gäbe es irgendwie einen Shitstorm von irgendwelchen Rentnern, die beim Sender anrufen.
Ich glaube, deren Zuschauerschaft ist auch zu 80% über 65.
Ja, natürlich, also. Natürlich. Ist auch die Zielgruppe dieser Talkshows. Ich meine, gut, wenn da ein interessanter Gast ist und ich den wirklich sehr gut finde und es nicht so viele Fernsehauftritte von dieser Person gibt, gucke ich mir das auch mal an. Ja, aber an sich, ich habe so viele von diesen Formaten gesehen, ich habe an so vielen Formaten mitgearbeitet. Also ich war so oft bei der NDR Talkshow als Mitarbeiter dort irgendwie vor Ort und war bei der Aufzeichnung dabei. Es ist gar nicht mehr interessant für mich. Ich bin wirklich da raus. Weil es auch so völlig ohne Überraschungen abläuft jedes Mal.
Aber das ist doch vielleicht auch ein Grund dafür, dass Late Nights, wie wir das gerne hätten, also so wie Böhmermann manchmal läuft, wobei ich in den Interviews auch gar nicht so kritisch finde, wenn er Gäste hat. Ja, seine Anmoderation von den Sendungen, die ist natürlich sehr kritisch. sehr satirisch, aber ja, wenn er jetzt jemanden da sitzen hat, dann ist das ja, ja aber meistens auch eher
es geht
sehr
ja nicht um die behalten. Es geht ja nicht um das Kritische. Ich glaube, die Grundhaltung ist eine völlig andere. Du hast so eine Late Night wie Böhmermann oder jetzt auch Klaas, die hat erstmal so eine eher distanzierte, sarkastische, vielleicht auch ein Stück weit kleine arrogante Haltung gegenüber den Dingen, gegenüber der Medienlandschaft.
Ja, bei Böhmermann auf jeden Fall.
Ja, klar. Aber ja, das ist ja auch gewollt. Das ist auch ein Teil der Rolle des Jobs sozusagen. Wenn ich da jetzt jemanden stehen hätte, wie Barbara Schöneberger, die einfach so ein Ding runter moderiert, kein Mensch würde Neo Magazin gucken. Ja. Warum? So, dann hat das keinen Wert. Und außerdem hast du eine komödiantische Ebene bei diesen Late Nights. Das hast du ja bei diesen Talkshows nicht. Nee. Also Lanz, also gibt keinen humorbefreiteren Menschen als Markus Lanz.
Ja, der sagt doch immer, wie fantastisch alles ist.
Ja.
Und wie toll und herrlich. Ein herrliches Buch, lesen Sie das auf jeden Fall. Eigentlich auch eine Dauerwerbesendung bei ihm.
Ja, aber das ist das, was ich meine. Diese Formate sind häufig darauf ausgelegt, dass sie irgendwas bewerben. Passiert in den Talks bei so einer Late Night auch. Da kommt ja auch ein Gast, der dann irgendwie einen Film vorstellen will oder so. Aber du hast ja vorher das ganze Programm. Du hast vorher das Stand-up, die Einspieler. Aber eigentlich wollten wir darüber sprechen, warum das nicht funktioniert in Deutschland. Und ja, jetzt halte ich ein Plädoyer dafür, warum das funktioniert und das andere nicht funktioniert.
Nee, aber ich glaube, das ist doch eigentlich eine ganz gute Erklärung, weil diese Versuche, eine Late Night zu machen, wie das Böhmermann macht oder Klaas, bei dem läuft es ja aber eigentlich gerade ganz gut. So von den Einschaltquoten her, was mich auch ein bisschen überrascht hat, ist ja eigentlich, dass das die nicht so auf Wohlfühlen aus sind wie die NDR-Talkshow. Ja. Das ist ja eigentlich so, wie als wenn man im Wohnzimmer sitzt und die Familie da ist. Das Gefühl will ja die NDR-Talkshow nachmachen.
Genau.
So ein Kaminfeuergespräch. Das ist bei denen ganz anders.
Aber trotzdem kriegt so eine Sendung wie die von Klaas, gerade jetzt zur ersten Sendung, die natürlich gräulpert hat, die natürlich noch unperfekt war, der kriegt in den Medien, bei den Kritiken, in den gängigen Tageszeitungen oder Internet-Online-Portalen, halt einen riesen Scheißehaufen über sich ausgekippt.
Aber fandest du, ich fand die waren sehr zurückhaltend.
Ich kann diese Medienkritiken teilweise nicht mehr ertragen, nicht mehr lesen. Ohne dass ich selbst davon betroffen bin, weil mich hat noch nie irgendwer kritisiert oder weil sich keiner anhört. aber dieses selbstgefällige Auseinandersezieren einer Sendung, die dann aber gleichzeitig, also diese Texte sprühen gleichzeitig von Neid und Missgunst, weil es Leute schreiben, die gerne selber so eine Sendung hätten, aber ja, es niemals dazu bringen werden, irgendwie auch nur ansatzweise unterhaltsam zu sein, weil ja, ihre Texte schon super uninspiriert sind.
Ja, das sind dann die Medienjournalisten, die ja über Medien schreiben. Das ist nochmal eine ganz spezifische Spezies.
Fürchterlich,
ja, ja. Die meisten von denen sind sehr bitter.
Und dann schreiben die da so rein, ja, und Klaas Sendung ist ein gutes Beispiel dafür, warum Late Night einfach nicht funktioniert in Deutschland, weil der deutsche Zuschauer es einfach nicht gewohnt ist, diese Art von Formaten, bla bla blub. Der Einzige, der es bislang jemals geschafft hat, ist Harald Schmidt, der irgendwie eine tägliche Late Night etabliert hat. Ja, aber wenn ihr es nicht zulasst und wenn ihr auch noch diese Narrative immer wieder reproduziert und das den Leuten ins Hirn einbrennt.
Narrative reproduzieren hier, Akademiker.
Ja, Akademiker. Das brennt sich bei den Leuten ein, dass das nicht funktionieren kann, Late Night in Deutschland. Dann funktioniert es auch nicht. Dann gucken das die Leute mit so einer verachtenden Haltung und sagen, ja, das ist bei den Amerikanern alles besser. Der Jimmy Kimmel, der ist richtig sophisticated. Der stellt die richtigen Fragen. Was ja nicht stimmt, Jimmy Kimmel und Fallon und so, wie sie nicht alle heißen, die haben auch ein sehr seichtes Programm zum Teil mittlerweile. Also das ist auch nicht mehr super provokant.
Jimmy Kimmel ist in den letzten 2 Jahren, also seit Trump Präsident geworden ist, saugut geworden.
Ja, er ist hier politisch.
Seine Eintrittsmonologe, ja. Davor war das eine reine Unterhaltungssendung. Jetzt ist er politisch, ich finde ihn auch, ehrlicherweise, ihn und Stephen Colbert und John Oliver, das sind so die 3 Besten gerade.
John Oliver würde ich rausnehmen, weil der macht ein anderes Format. Ja. Der macht sie so heute schon mäßig eigentlich.
Ja, aber so Stephen Colbert und Jimmy Kimmel finde ich super.
Also ich mag Conan O'Brien immer noch aus alter Verbundenheit total gerne. Ich liebe den. Der ist im Gegensatz zu Kimmel, Colbert würde ich rausnehmen, der kann auch sehr witzig sein. Der ist einfach witzig als Person, als Typ. Der kann sich irgendwo hinstellen, völlig random Dude auf der Straße interviewen und du lachst dich tot. Obwohl der Typ, von dem, mit dem er gerade interviewt, ihm gar nichts gibt. Der spielt ihm keinen Ball zu. Der braucht aber keine Bälle. Der kann einfach trotzdem mega unterhaltsam sein.
Es gibt doch die Folge, wo er in Berlin war, ne?
Großartig, ja. Er war überall.
Ist er nicht auch im Netzhemd rumgelaufen und so?
weiß ich gar nicht mehr. Er ist auf jeden Fall, was mich ein bisschen genervt hat an der Folge war, dass er direkt erstmal in so ein Hofbräuhaus reingegangen ist.
Ja,
furchtbar. Ich bin in Berlin, ich bin in Deutschland, also muss ich vor allem bayerisches Weißbier saufen.
Vor allem in Berlin in ein Hofbräuhaus.
Ja,
ist auch eine Katastrophe.
Mega.
Also, war da am Alexanderplatz oder wo war er?
Ja, ja, wahrscheinlich. Boah. Wahrscheinlich, also da hat, sieht man auf jeden Fall, okay, nicht verstanden. Deutschland nicht verstanden. Deutschland nicht verstanden.
Der versteht uns nicht.
Raus aus Deutschland. Conan O'Brien, raus aus Deutschland. Er hat Deutschland nicht. Also er hat sich offensichtlich vorher nicht informiert, dass das bayerische Brauchtum einfach wirklich so eine da unten passiert und alles andere in Deutschland, überall, da gibt's kein Oktoberfest, da gibt's keine Lederhosen.
Was übrigens schade ist. Nicht die Lederhosen, aber das Oktoberfest. Schon was Geiles.
Du kannst doch auf ein Schützenfest gehen, wenn du dich besaufen
willst. Oh nee, nee.
Oder hier Kirschblutenfest in Werder, das heißt hier bei Berlin.
Nee. Nee, so eine schöne Mast, das ist schon toll. Das sollte man flächendeckend.
Trinkst du stundenlang dran und dann hast du unten nur noch so einen Spuckerest. Und der Spuckerest ist aber noch ein Viertel des Bieres. Naja, egal, brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden, aber.
Das ist aber trotzdem nochmal hier zur Late Night. Ich find's trotzdem spannend, dass sich ProSieben darauf eingelassen hat, eine Late Night zu machen, obwohl die sehen, dass es ein Riesenrisiko ist. Auch wenn sie so jemanden wie Klaas Häufer-Umlauf haben, der bekannt ist, beliebt ist bei den Leuten und dessen Sendungen bisher toll gelaufen sind.
Aber es ist auch die Produktionsfirma, die da mittlerweile Erfahrung mit hat. Also die Produktionsfirma, die das macht, das ist ja dieselbe, die auch Zirkus Halligalli gemacht hat und davor MTV Home und davor Neo, wie hieß das bei ZDF Neo? Also dieses Joko und Klaas Format ist ja über 3 Sender gewachsen.
Ja.
Und wir wussten auch schon, ja, okay, das ist dasselbe Team, die können Filme, die machen ja auch die ganzen großen Samstagabend-Unterhaltungssendungen mittlerweile. Die haben was dazugelernt, auch über die Jahre, so den traut man das dann schon zu. So richtig ein Risiko war es nicht, fand ich.
Ich fand schon. Ich finde, da merkt man auch den Unterschied zwischen Öffis und Privaten. Die Öffis verbannen ja so die, selbst Böhmermann läuft ja also ganz, ganz spät nachts im ZDF, oder?
Denkt man ja, so, dass also man ZDF
Neo, glaube ich, läuft zu einer normalen Zeit und im ZDF irgendwann spät nach.
Nach der Heute-Show um 0 Uhr.
Wo kein Schwein mehr zuguckt.
Ja.
Nicht mal der Typ ist so etabliert, den kennt auch mittlerweile fast jeder Rentner. Den lassen sie nicht ins Hauptprogramm.
Ja, aber guck dir die Sendung an und sag mir, würde deine Mutter die Gags verstehen?
Ja, nein.
Nein. Meine Mutter auch nicht.
Vielleicht 40%
der Gags. Meine Mutter sitzt da mit mir und, hä? Was? Weil er halt einfach super viele Referenzen aus der jüngeren Popkultur, Internetkultur, Geschichte irgendwie aufgreift, das auch verarbeitet zu Gags. Und da sind die,
ich glaube aber,
selbst da ist die Zielgruppe des ZDF, wird da nicht abgeholt.
Ich glaube aber, dass sich Eltern, so die, sagen wir mal so die 50-Jährigen, die mögen sich persönlich dafür nicht interessieren, für diese ganze Jugendkultur, aber die interessieren sich dafür, worüber ihre Kinder reden.
Klar.
Deswegen würden sie diese Sendung gucken, um das mal zu lernen. Um mal da mitgenommen zu werden. Ich glaube, das könnte funktionieren.
Weiß ich nicht, weil du guckst dir eine Sendung an, um dich zu unterhalten zu lassen. Gerade so eine Sendung wie Böhmermanns Neo Magazin Royal.
Ja.
So gehst du mit der Voraussetzung rein, da wird gleich richtig abgelacht. So. Das ist witzig, der macht, bespaßt mich jetzt hier eine Stunde. Ja. Und dann habe ich einen guten Abend gehabt, ich kann ins Bett gehen. So, und dann passiert aber Folgendes: Der Mann kommt raus, macht ein Stand-up und ich verstehe noch nicht mal, über was er redet. So, wer sind die Lochis? wer ist Sammy Slimani? Was sind Hashtags? Was ist denn Mitte? Was ist denn dieses Berlin-Mitte, über das er da redet? Warum ist das ein Trendvulkan?
Ja, aber der lästert ja auch ganz oft über das St. Oberholz in Berlin-Mitte.
Ja.
80% der Zuschauer kennen das auch nicht, wenn sie nie in Berlin-Mitte im St. Oberholz waren.
Ja, da reicht es. Aber für den Gag reicht es, wenn du sagst, ja, es gibt ein Lokal in Berlin Mitte, wo die ganzen Hipster abhängen, dann weiß jeder ungefähr, was er sich darunter vorzustellen hat. Das kann schon funktionieren. Trotzdem, weißt du, was ich meine? Dass der nicht im Hauptprogramm läuft, liegt auch ein Stück weit daran, dass er nicht die Zielgruppe abholt. Und bei Klaas ist es wiederum was völlig anderes.
Aber
die ProSieben-Zielgruppe ist genau das, was Klaas da bedient in seiner Late Night.
Ja, das verstehe ich, aber ich meine, man kann ja auch versuchen, die Leute, also deine Zielgruppe an die Themen heranzuführen. Weil wenn du die ganze Zeit zuballerst mit Rosemunde Pilcher und so einer Scheiße, dann änderst du ja nie was.
Ja, mir musst du das nicht sagen. Ich bin da auch voll auf deiner Seite.
Rote Rosen und so ein Scheiß, ey.
Ja, was?
Dauerrenner und das gucken sich wirklich nur Rentner an.
Ey. Nee, das stimmt nicht, meine ehemalige Mitbewohner hat das auch geguckt.
Echt?
No offense, schöne Grüße an der Stelle. Die hat das auch geguckt, ja. Auch ein ehemaliger Kumpel von mir aus der Schule, der hat das auch mal geguckt. Ja. Ist auch egal, natürlich gucken das auch ein paar junge Leute und so, aber ich verstehe schon, was du meinst. Man muss, aber andererseits, ich habe ja lange beim NDR gearbeitet und ich habe wirklich viele, viele Formate miterlebt. Und eines der kuriosesten Sachen war, dass wir bei einem irgendwie so ein Landfest in Schleswig-Holstein bei Plön, das ist in der Nähe von Kiel da irgendwo.
Ja, Plön ist schön, Plöner See.
Ja, Plöner Kurort. See, da haben wir auch so ein Hotel gehabt am See, das war so mehrere Tage, so eine auch so eine Übertragungsgeschichte, war total gut. Und da gab es ein Format, wie hieß denn das? Fragen Sie uns. Irgendwie so eine Scheiße. Irgendwie so einen tollen Namen, wo es darum ging, dass Zuschauer da hinfaxen können oder hin anrufen können oder irgendwelche Tweets absenden können und da Fragen gestellt werden. Da war der Intendant zu Gast, verschiedene andere Leute, die was beim NDR zu sagen haben, und moderiert wurde es von Bettina Tätchen. Und jeder Zweite, der da angerufen hat, war irgendein Rentner, der gesagt hat, früher war mehr Volksmusik, ich würde gerne mal wieder ein bisschen mehr Musik hören. So, was willst du da machen als Sender? Deine Zuschauer wollen von dir Musik. So, dann sagst du irgendwann, okay, mein Gott, hier habt ihr das Helene-Sommer-Special, hier habt ihr das Helene-Frühlings-Special, ja. Hier gibt's noch das Weihnachts-Special und am Ostern kann sie auch nochmal singen. Und wenn das noch nicht reicht, dann gibt's noch, kriegt die bald ihre eigene Show, so wie Mario Barth bei RTL, wo nur der Name schon zieht.
Katastrophe.
Ja, was bist du?
Dass der Typ da noch da ist.
Der macht er jetzt so Aufdeckungssendung.
Aufdeckungssendung.
Ja, wo
es so, gibt gar keine Proteste.
Wo er so Sachen aufdeckt. Ja. Ist wirklich so. Neulich hat er was über Verbraucherschutz gemacht.
Echt?
Ja, was manchmal drin steht, also vorne drauf, auf der Milchschnitte, steht ja, da ist viel Milch drin. Aber wenn man dann genau nachguckt, so hinten drauf schaut, dann wird man sehen, es sind nur 5% Milch.
Nein.
Doch. Der Rest sind Chemikalien. Die vergiften uns. Chemtrails.
Der hat seine eigene Verschwörungstheorien-Sendung.
Er versucht da schon so ein bisschen journalistischen Anspruch. Er hat dann so Gäste, die das auch dann für ihn machen, zum Beispiel. Simon Gose-Johann oder so. Simon Gose-Johann deckt auf. Der Pimmelmann aus meiner Prankshow damals, der hat gar keinen großen Pimmel. Der hat sich eine Gurke reingemacht in die Hose.
Hast du dir gerade ausgedacht oder war das wirklich?
Gab's so? Wirklich diesen Pimmelmann, der hatte so eine Radlerhose an. Und da war immer so ein riesen Pimmel, die man halt gesehen hat, weil diese Radlerhose mega eng war. Und dann ist er mal zu Leuten, meistens Frauen natürlich.
Die Folge kenne ich
schon. Da gibt es 1000 Versionen von dieser Folge. Ist dann immer zu den Frauen und hat gesagt, sag mal, wisst ihr eigentlich, wo es hier lang geht? Und hat sich da so breitweilig hingestellt. Haha. Ein Typ mit einer Gurke in der Hose.
Damals fand ich das schon lustig.
Ja, natürlich, war ja auch irgendwie witzig, weil das so krass, krass auch am Fremdscham-Spektrum kratzt.
Ja, aber das ist doch gut, dass solche Leute wie Simon Gose-Johann, wobei ich den...
Jetzt noch Arbeit finden.
Nee, wobei ich den persönlich sympathisch fand, seine Comedy aber katastrophal, dass solche Leute wie er oder Oliver Pocher oder sowas auch ein bisschen weg sind. Es hat dieses billige nach unten treten, dieser Flachwitz.
Ja, aber der hat ja nicht so wirklich nach unten. Ja, Flachwitz vielleicht, ja.
Furchtbar war das, furchtbar.
Ja, aber ja.
Richtig, hat man gemerkt, wie so Gehirnzellen absterben beim Gucken.
Aber andererseits ist die deutsche Comedy auch noch nicht bereit für... Bestes Beispiel. Guck dir mal wirklich die Stand-Up-Stars in Amerika an und guck dir mal an, womit die teilweise ihr Stand-Up beginnen. Die kommen mit Themen wie Suizid auf die Bühne. Das erste, okay, let's talk about, Suicide oder irgendwie so eine Scheiße. So. Oder das ist so der erste Satz und du sitzt in Deutsch, stell dir mal vor, du willst es auf Deutsch machen. Lass uns mal über Selbstmord reden und im Publikum Stille. Schock. Schockstarre. Was will der? Amerika sofort, alle, weil es natürlich so unerwartet ist und weil das nicht lustig ist, ist es aber wiederum lustig, dass es ein Comedian gerade auf der Bühne sagt. Und sofort lachen alle los. Oder ja,
die lachen viel über das eigene Elend. So Kevin Hart hat eine Stand-Up-Reihe gemacht zu seinem ziemlich abgefuckten Leben. Aber halt so witzig erzählt, dass sich das ganze Publikum schlapp gelacht hat. Sein Vater war zum Beispiel drogenabhängig und ist bei Aufführungen von ihm zu spät in den Saal gekommen. Total high. Und hat den Steifen. Und ist dann durch die reingegangen und ist mit seinem Penis gegen die Köpfe von den Leuten angestoßen. Solche Sachen.
Ja,
das ist halt, wenn du
aber das Kind bist,
ist das schrecklich. Aber wenn du es erzählst, ist es halt schreiend lustig.
Aber stell dir vor, das macht einer auf Deutsch. Funktioniert nicht.
Nee.
Also ich kann da jetzt drüber lachen, weil ich einen guten Humor habe, der vielleicht doch dem amerikanischen dann eher ähnelt.
Ich habe einen guten Humor.
Ja, ich habe einen guten Humor, kann man mal sagen. Aber zum Beispiel, was ich sehr empfehlen kann, jetzt mal kurz an dieser Stelle, ich glaube, ich habe es schon mal irgendwo anders erwähnt, kennst du Jude Apatow?
Nee.
Ist ein Autor, Stand-up-Comedian aus Amerika, hat ganz, ganz viele dieser amerikanischen Komödien geschrieben auch, die man so kennt, die irgendwie dann einen bescheuerten deutschen Titel bekommen haben in der Übersetzung. Fällt mir jetzt aber gerade keiner ein. Und der hat seit jetzt Jahren mal wieder ein Stand-up gemacht, gibt's bei Netflix, kannst du dir angucken, ist sehr gut. Und er hat zum Beispiel dort an einer Stelle über seine Tochter gesprochen, als sie klein war. Und das ist ja immer so schön, die weben ja viele Sachen so aus ihrem persönlichen Umfeld mit in ihr Stand-up-Programm mit ein. Und er spricht einfach darüber, dass als das Kind in so einer bestimmten Phase war, dass halt, also seine Tochter, dass es halt irgendwann angefangen hat, sozusagen mit ihrer Vagina zu spielen und das so wie so einen Mund zu nehmen und dann so zu sprechen so. Also als würde die Vagina so, hallo, bla bla bla. Und dann halt auch zu dem Vater dann so, hallo, ich bin die Vagina oder so, irgendein Scheiß halt so. Und das ist erstmal, in Deutschland wäre es schon mal sowieso darüber zu reden, ja, schon mal auch schwierig.
Bist du
irgendwie gleich pädophil oder ja, irgendeine Scheiße. Das ist völlig normal. Das machen ja Kinder. Die fangen irgendwann an mit, also es gibt ja diese Einteilung in diese bestimmten Entwicklungsstufen und irgendwann fangen die anderen, die sich rumzuspielen und damit witzig, einfach zu spielen auch wirklich, zu spielen.
Ja.
Nicht im Sinne von sich irgendwie, was weiß ich, da zu penetrieren, sondern sie spielen einfach an sich rum. Und es war so witzig, weil er dann halt auch seine Unsicherheit einfach beschrieben hat. So was, wie gehst du damit um, wenn deine Tochter auf einmal will, dass ihre Vagina mit dir spricht als Vater, so kannst du ja nur alles falsch machen. Und sein erster Reflex war halt auch irgendwie, mein erster Reflex war auch, ich muss das verbieten, so nicht, dass sie das bei Fremden macht oder so. Und seine Frau hat dann halt dazwischen geschlagen, hat gesagt, nein, das ist normal bei Kindern und es ist wichtig, dass die ein positives Verhältnis zu ihrem Körper entwickeln. Und wenn du da jetzt reingrätscht, kriegt das Kind ein Trauma. Das heißt, wenn deine Tochter will, dass du mit ihrer Vagina sprichst, dann sprichst du gefälligst mit ihrer Vagina. Super komisch. Das würde auf Deutschfunk nicht funktionieren. Kannst du mir sagen, was du willst? Das Publikum wäre komplett vor den Kopf gestoßen.
Ja, da gibt's einen Shitstorm, ey.
Gibt's einen Shitstorm?
Das wird's ins heute Journal zu Klaus Kleber schaffen.
Das ist Dirty Talk über Kinder, keine Ahnung, was das ist. Da könnten Pädophile hören und sich daran hochgeilen, keine Ahnung.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt.
Aber dabei ist es eine völlig normale Sache, darüber zu sprechen halt auch, ne?
Ja, eigentlich ist das voll gut.
Da
sind wir ja auch wieder bei Jerks, die machen das ja auch. Wobei da wieder die Frage ist,
ja,
ob das echt ist, aber...
Da ist es ja... Die gehen ja da ist es aber andererseits anders. Da ist es irgendwie so ein bisschen so dieses... Die setzen das ja in den Kontext, dass es unangenehm ist.
Ja.
So.
Ja. Es geht um die Scham.
Es geht
um die Schäme.
Ja.
Dass es okay ist, sich zu schämen.
Ja.
Das ist ja auch ein guter Zugang.
Es gab doch diese eine Folge in der ersten Staffel, wo er sich mit dem Kind in die Badewanne gesetzt hat. Oh, ja. Ist doch ganz normal, wir können doch jetzt hier baden. Das ist, und da muss man sagen, da muss man das Jerks dann auch lassen, das ist dann doch schon für eine deutsche Serie sehr, sehr gewagt. Das ist schon sehr gut.
Kann man spoilern? Hier?
Ja, wir können ja kurz eine Spoilerwarnung aussprechen.
Kleine Spoilerwarnung. In der zweiten Staffel, in der zweiten Folge kommt das auch. Da fahren Fari und hier Christian mit so Mädchen, die gerade ihr Abitur gemacht haben. Die sind ja noch 17. Also und da ist so eine amoröse Stimmung und die machen auch rum.
Ja, die machen rum und dann?
Also sind kurz davor.
Okay.
Das ist furchtbar. Also da ist zum Beispiel, das ist gar nicht cool, aber die spielen damit. Die meinten auch, das ist ja eine dänische Sendung, in Dänemark passiert denen das einfach. So, das war wirklich, das ist ein echtes Erlebnis von den Autoren der Sendung. Dass sie mal so irgendwie mit so Minderjährigen unterwegs waren und da fast was mit denen hatten, so als über 40-jährige Typen.
Aber.
Das ist crazy.
Aber das würde ich zum Beispiel jetzt mal in Frage stellen, ob das wirklich so, also der sagt ja selbst, es ist auch viel fiktiv.
Ja, nee, also das hat er auch gesagt, dass es aus Dänemark war.
Okay.
Nicht von denen selber.
Ach so, okay, jetzt habe ich das, okay.
Da schämt man sich. Da sind die auch auf dem Geburtstag von denen und da sind die Eltern von diesen 17-Jährigen und die sind genauso alt wie Fari und Christian. Haben sie auch Kinder? Aha, okay.
Ah. Ja, es ist so, es ist auch, wie gesagt, dieser Fremdscham-Moment, darauf zieht das ja ab und das ist auch okay. Ich glaube, wir sind langsam am Ende hier. Ich sehe schon, wir haben schon fast eine Stunde voll hier. Ist aber auch ein Thema, könnte man sich ewig drüber unterhalten. Deutsche Comedy.
Unendlich.
Gibt's eigentlich momentan irgendwen, den du empfehlen würdest? Deutsche Comedy-mäßig?
Boah, deutsche Comedy-mäßig, wenn ich empfehlen würde. Nee, fällt mir gerade nicht ein. Guck Jerks, das ist eigentlich ganz witzig.
Ja.
Aber es ist ja auch keine Werbesendung hier.
Mir fällt eigentlich auch nicht so viel ein. Ich habe, was ich immer ganz gut fand, war Serdar Somuncu, der hat ja aufgehört mit seinem Stand-up, macht ja jetzt nur noch diese NTV-Sendung. Nee, N24, weiß nicht. Die ich nicht so gut finde, aber das Stand-up fand ich eigentlich immer ganz gut, weil es halt auch gar nicht, gar kein deutsches Stand-up war. Im Gegenteil, es war super, super super hart an der Grenze jedes Mal. Ansonsten, ja, tatsächlich Caroline Kebekus kann ich empfehlen.
Hazel Brugger finde ich auch.
Hazel Brugger ist gut, aber das ist halt eine Schweizerin. Ja. Die ist aber, glaube ich, versucht, auf dem deutschen Markt eher zu machen.
Ja, ich finde die
ist. Ich glaube nämlich, die Schweizer haben nämlich noch weniger Humor als die Deutschen. Und das ist das Problem. Warum ist sie jetzt im deutschen Fernsehen mehr vertreten?
Ich finde die aber schreiend komisch.
Ja, ich auch.
Die ist nicht so haarkomisch, sondern dieser trockene Humor, der ist super.
Die kann halt super gut erzählen. Ja. Kennst du die Geschichte mit dem. Oh, jetzt wird es hier wir erzählen Anekdoten aus irgendwelchen TV-Serien oder irgendwelchen Stand-Ups. Kennst du die Geschichte mit dem Automaten an der am Bahnhof? Nee. Mit dem Snackautomaten? Nee. Hört euch das mal an da draußen. Snackautomat am Bahnhof, Hazel Brugger, ist sehr, sehr witzig. Ich will das jetzt nicht erklären, sonst ist der Witz weg. Aber das kann ich sehr empfehlen. So, jetzt gegen Ende. Hast du noch einen Musikwunsch? Und bitte sag mir jetzt nicht nochmal Scooter.
Nee, dann was Besinnliches, Frank Ocean.
Sehr gut.
Nikes.
Das klingt sehr besinnlich. was kann. Jetzt bin ich auch im Zugzwang so ein bisschen. Was könnte ich.
Ja, Jako.
Was könnte ich. Komm. Erzähl nochmal ein, ich guck mal kurz, was ich als letztes bei Spotify gehört habe. Mir fällt nämlich gerade nichts. Ich habe nämlich gar nicht so viel vorbereitet in letzter Zeit.
Zu Frank Ocean übrigens, der ist wirklich gut, wenn er live ist. Also googelt mal bei YouTube seinen Live-Auftritt mit Nikes oder wo er in Los Angeles bei Open Air Sachen war. Das ist Wahnsinn.
Ich habe eine sehr gute Band, Wild Animals heißt die. Eine spanische Band tatsächlich. Der Sänger ist allerdings irgendwie englischsprachiger Muttersprachler. Und bei der Band habe ich mal im Vorprogramm gespielt und die haben jetzt ihr neues Album veröffentlicht, oder die veröffentlichen bald ihr neues Album und da gab es jetzt eine Vorab-Single, die heißt Science Fiction. Sehr, sehr gut, wer so auf College Rock so ein bisschen steht, mit so ein bisschen punkigen Einflüssen, dem wird das so gefallen. Okay, cool. Dann hat mich sehr gefreut, dass du Gast warst hier zum ersten Mal. Es wird vielleicht nicht das letzte Mal sein.
Hat mich auch sehr gefreut. Hat Spaß gemacht.
Hast du vielleicht noch irgendwas zu promoten?
Also bei Musikwünschen ist mir gerade noch eingefallen, es gibt das neue Album von NERD, das kann ich sehr empfehlen, das ist sehr hörenswert, weil die zum ersten Mal mit ihrem Album auch so eine Art politischen Anspruch hatten. Die setzen sich da sehr stark mit der Polizeigewalt in den USA auseinander und ich finde, das ist denen
ja, sehr gelungen. Haben die da ein Problem? Ich jetzt gar nicht mitgekriegt, habe ich gar nicht auf dem Schirm jetzt.
Ja, die Polizei wird da gejagt. Die müssen sich verstecken. Ja,
vor die denen. Polizei ist das Problem. Genau, also die anderen sind das Problem, nicht die Polizei.
Ja, die Minderheiten, so, ja, genau. Die jagen sie.
Die Schwarzen.
Vor allem die Schwarzen, genau.
Ja, cool. Ansonsten Philipp Kaleda war der Gast, wenn ihr mehr von Philipp Kaleda hören wollt. Twitter, Instagram, Facebook, Welt.
Nee, lieber Twitter.
Twitter. Aber auch Instagram. Instagram gibt's auch. Ja. Da gibt's ab und zu mal Fotos von mir. Also es gibt gibt's eigentlich.
Das stimmt.
Eigentlich gibt's nur gute Gründe, bei Instagram ihm zu folgen. Twitter.
Ich fotografiere nur schöne Menschen. Deswegen ist Jörg da.
Ich folge ihm auch bei Twitter, da ist manchmal auch so bierernstes Zeug dabei. So, hier ist ein guter Artikel, den ich empfehlen kann. Aber bei Instagram geht's mich. Also wer Philipp folgen will, der sollte das bei Instagram tun. So. Leute, macht's gut, hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, also nächstes Mal dürfte Jonas schon wieder dabei sein oder es gibt nochmal eine Folge mit mir allein. Ich weiß es noch nicht. Jedenfalls ist jetzt lange warten, hat bald ein Ende. Jonas kommt zurück und
tschüssi.
Thank you.